Sehr gut, dann fangen wir an. Dann herzlich willkommen zur Vorlesung. Heute reden wir mal über MOOCs, Open Educational Resources und Metadaten. Der interessante Punkt, warum MOOCs, naja, ich meine, das ist eine Massive Open Online Courses Thematik, sollten Sie kennen, sollten wir mal drüber gesprochen haben. Es hat nicht mehr den Impact, den es mal hatte. Der Hype-Cycle ist gerade ein bisschen im Uncanny Valley ganz unten. Wir finden gerade raus, so was sich davon entsprechend etabliert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deswegen auch über Software, die das schon umsetzt, Trends, wie sich das entwickeln kann. Vorhersagen davon sind natürlich immer sehr schwer, und welchen Herausforderungen wir uns stellen müssen. Eine der Herausforderungen geht dann gleich in das nächste Thema über, nämlich in die Open Educational Resources. Das haben Sie bestimmt alle schon mal irgendwo verwendet, mal mehr, mal weniger bewusst. Ich stelle ein bisschen die Idee vor, ich stelle ein bisschen vor, wie das bis jetzt implementiert wird und was dafür Strategien gefahren werden und welche Probleme sich daraus ergeben. Und eine der Probleme, es gibt so einen schönen roten Faden, sind Metadaten. Und über Metadaten sprechen wir auch noch mal ganz kurz. Wozu brauchen wir die und welche zwei Standards gebe ich Ihnen mal mit? Das sind zwei von einer nicht genauer zu definierenden Übermenge. Die ist extrem groß und es gibt sehr, sehr viele Varianten davon. Aber das sind die zwei bekanntesten, die sich über der DCMI und der IEEE LOM entsprechend zusammenfassen. Okay. What is a MOOC? Schönes Video von George Siemens et al. Kann man sich mal anschauen. Siemens ist sowieso jemand, den man vielleicht mal gehört haben sollte. Gibt eine sehr, sehr gute Einführung in die Allgemeinthematik. Das ist mehr so hier für Sie zum Konsumieren mit drin. Ein schöner Lyrik. Okay. Ein MOOC ist ein digitaler Lernkurs. Er hat verschiedene Anforderungen, die wir gleichzeitig erfüllen möchten, was sich eben auch in dem Akronym mehr oder weniger versteckt. Es ist offen, es ist verteilt, also open. Wir haben einen sehr, sehr starken partizipativen Anteil da drin. Das ist im Gegensatz zu, keine Ahnung, einem Stück Skript, das Sie einfach konsumieren, ist ein interaktiver Teil hier, elementarer Bestandteil davon. Und dieser partizipative Teil wird angereichert durch eine Echtzeitkommunikation. Das heißt, es ist wichtig, dass man direkt mit den Leuten entsprechend interagiert. Sie finden sehr, sehr viele MOOCs auch noch online, die auch noch online gehalten werden aus älterer Zeit, sage ich mal, 12, 13, 14, 15er Jahre, die eben genau dieses Problem haben, dass sie die zwei anderen Punkte, Partizipativ und Kommunikation in Echtzeit, nicht mehr erfüllen können, weil die Kurse fertig sind. Es ist mehr so dann Dokumentation, archivarisch gedacht, okay, das ist der Kurs, so ist er abgelaufen für diejenigen, die teilgenommen haben, aber so, ich erlebe das nochmal mit und kann mit meiner Peer-Gruppe direkt interagieren, ist damit nicht abgedeckt. Okay, Massive, weil wir von Tremendous Size sprechen, das kam dann auch mit der MIT-Kursware so ein bisschen größer auf. Das sind hunderttausende weltweite Teilnehmer, die aus unterschiedlichen Ländern natürlich auch zu unterschiedlichen Zeiten versuchen, diesen Lerninhalt gleichzeitig zu erarbeiten, also gleichzeitig in Quotation Marks. Das Offene daran ist, dass es nicht an eine akademische Einrichtung gebunden ist, aber typischerweise eine akademische Einrichtung ist, die das hält. Also eine Universität hält das, aber es heißt nicht, Sie müssen eingeschriebener Student sein, um an diesem Kurs teilzunehmen. Das heißt genau dieses Enroll without a requirement at no cost. Das ist auch wichtig, das ist auch immer noch, zum Beispiel was Coursera macht, das Standardprozedere, die Kurse sind alle gratis. Wenn Sie aber haben wollen, hier Badge, Label, Zertifikat, dafür müssen Sie bezahlen. Das ist das Finanzierungskonzept. Es ist online, offensichtlich. Wenn ich es weltweit machen will, kann ich nicht irgendwie sagen, ja, gehe hier an die Universität Frankfurt und schau dir das an, sondern das ist eben über das Web entsprechend gemacht. Das heißt, wir mit Web-Techniken über das Internet verbreitet und wir haben da eben verschiedene Foren, Live-Chats, also IRC-Varianten, Derivate und eben auch interaktive Testmethoden, Assessment-Methoden, also Khan Academy ist ja auch so ein schönes Beispiel mit, programmier das gerade mal runter, lass mal laufen, schau dir an, was gerade rauskommt. Die Kurse sind typischerweise nach verschiedenen Lerntheorien auch schon strukturiert. Das heißt, es gibt dann entsprechende Ziele, die ich mit so einem Kurs entsprechend erreichen möchte. Ich habe den Content, dazu gehört auch entsprechend das Assessment und die Kommunikationswerkzeuge sind darauf getrimmt, eben diesen Inhalt zu befördern. Also es ist nicht einfach so, hier ist ein Forum, viel Spaß, sondern es ist ein Forum, das hat schon dedizierte Themen vorbereitet, vielleicht auch schon ein Wiki dazu, das schon vorgefüllt ist, eben um gleich ein Klosar bereitzustellen, damit man das direkt schon vertraten kann. Und das ist auch eins der großen Herausforderungen von diesen großen MOOCs. Man muss sehr, sehr viel in diese Konzeptionsphase stecken und dann eben auch aktiv daran teilnehmen, weil eine große Teilnehmermenge mit dabei ist und das erfordert halt entsprechend auch viel. Okay. Definitionsversuche in Quotation Marks. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr rechts einrücken. Okay. A MOOC is an online course with the option of free and open registration, a publicly shared curriculum. Also wir wissen, was wir lernen müssen. Jeder kann teilnehmen. Und es gibt kein dediziertes Ziel. Also ja, ich kann zertifizieren, du hast daran mitgemacht. Das kann man vielleicht eben in zum Beispiel eine Bachelor-Ordnung mit hineinbringen. Aber es heißt nicht, das ist das Ziel, dass du einen Bachelor kriegst. Also das ist nicht das dedizierte Ziel. Das ist eine Option, deswegen open-ended. Man hat Social Networking drin, Online-Ressourcen und man arbeitet mit den Leading Practitioners zusammen, also mit den Experten direkt aus diesem Field. Es baut sehr stark natürlich darum auf, dass Leute auch mitmachen, das ist klar, also wenn sie kein Interesse daran zeigen, das ist auch wie im Masterstudiengang dann irgendwann üblich, so wenn sie sich nicht drum kümmern, dann ist das ihr Problem. Das haben wir im Online, hatten wir die Thematik ja schon öfter. Wie kriegen wir dieses Engagement dann entsprechend auch vielleicht besser hin oder gesicherter hin? Auch offensichtlich, dass diese Ziele, Vorwissen, Fähigkeiten und gemeinsame Interessen nicht etwas sind, das man a priori in das MOOC mit hineinbringt, sondern was sich eben als einen emergenten Effekt aus dem MOOC heraus gibt. Das heißt, man will explizit vielleicht auch Gruppenbildung ermöglichen. Man möchte in verschiedene unterschiedlichen Skills und Interessen zusammenbringen, die vorher nicht offensichtlich waren, weil das nicht das dedizierte Ziel von diesem MOOC ist. Okay, welche Plattformen gibt es dazu? edX ist eine, die sollte man mal gehört haben. Habe ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Coursera ist das zweite große. Udacity, FutureLearn, die Liste ist ziemlich groß. Meistens sind es halt eben auch Varianten von Open-Source-Plattformen. Also edX ist auch als Open-Source verfügbar. Oder auch Moodle können Sie genauso auch im MOOC entsprechend aufsetzen. Hat natürlich andere Herausforderungen, gerade was die Integration betrifft. Aber prinzipiell sind Sie auf der technischen Seite nicht beschränkt, weil es ja auch mehr auf dieser Konzeptebene arbeitet. Beispiel jetzt Open edX, das ist das, was man da immer nennen sollte, weil da steht das mit den drei Buchstaben da aus Amerika immer drin, das man kennen sollte und Harvard ist jetzt auch nicht ganz unbekannt, hat sich eben auch eine Ausgründung dann gegeben, nämlich edX Incorporated, die seit 2013 auch als Open-Source-Variante verfügbar ist, das heißt, da können Sie dann selber unter der AKPL V3.0, hier nochmal Details, das einfach hosten und sagen, hey, jetzt habe ich eine Plattform und jetzt kann ich da meine Leute drauf werfen und viel Spaß haben. Geschrieben mit Python und Django. Kann man immer noch machen, ist auch ein schönes Framework für Content-Management-Systeme. Also man muss nicht PHP machen, wenn man nicht will. Und insgesamt bietet edX grob 2500 freie Kurse, die man machen kann. Natürlich dann in Conjunction mit zum Beispiel MIT oder Harvard, wo man dann sagt, hey, willst du das auch noch mit dem MIT-Label haben? Hier, zahl mal Geld. Also das Klassische. Und was sie dann eben dann so machen, sind diese sogenannten Micro-Masters. Also es ist quasi dann ganz kleine Master-Module mehr oder weniger gibt, die man sich dann auch pick and choose zusammensetzen kann, mix and match, um dann eben eine Zertifizierung zu bekommen. Coursera ist 2012 auch entsprechend dabei. Die Antwort von Stanford auf MIT, also die zwei großen Elite-Universitäten in Amerika, wurde dann entsprechend als Coursera eine Ausgründung gemacht und sie kümmern sich hauptsächlich hier nur um das Hosting der Inhalte. Das heißt, andere Universitäten bespielen das. Das ist so ein bisschen das andere Konzept. OpenEdX sagt, okay, ich kümmere mich darum, dass mein Inhalt kommt. Und die sagen einfach, hier ist Plattform und wir sind toll und ihr kommt einfach drauf und es macht viel Spaß. Sie haben insgesamt so 200 Partner entsprechend zusammengeglaubt und haben auch dasselbe Prinzip mit, die Partner zertifizieren. Aber sie sind nicht auf diesem Mikromaster, sondern da geht es dann wirklich, okay, Partner bieten komplette Lerninhalte als Pakete an und da kann ich mich dann reinopten. Also das sind so die unterschiedlichen Ideen, die da hinten dran hängen. In Deutschland gab es auch schon ein paar. Das muss oben stehen, weil die Uni Frankfurt, das war auch das Studium Digital und Professor Krömke, waren die ersten, also eine der ersten, die das hier auch gemacht haben. Da gab es das OPCO 11-12, die Zukunft des Lernens, das OCWL von der Uni Tübingen, COER, OpenHPI, also das HPI in Potsdam ist da auch relativ gut. Das ist dann XMOOC, BMOOC, CMOOC. Habe ich gleich eine Folie zu, die das nochmal ein bisschen auseinander nimmt. Das sind dann die verschiedenen Varianten, wie man noch MOOCs noch erweitern kann und anders definieren kann, als einfach nur, ist es eine offene Plattform, ist es eine erweiterte Plattform, ist es ein B, ist es blended, C ist noch viel stärker auf dem kollaborativen Teil, also es werden weniger Inhalte reingegeben, etc. etc. Okay, historische Entwicklung, wie fing das an? Ja, so die große Idee der Open Education steht überall. Offene Universitäten, Open Learn, Open Source Software, Open Content und hier unten die Open Courseware. Also das ist ein Name, den sollten Sie vielleicht mal gehört haben. Das hat sich alles entsprechend hier zusammen gemacht und ist dann in das Stanford MOOC hineingegangen, hat sich entsprechend entwickelt aus dem Connectivist MOOC, also dieses Ich bringe Leute zusammen. Das ist dieses Verbindungs- mit dem Konnektivismus-Prinzip hier rein. Und aus diesem Stanford MOOC, was eben noch ein bisschen mehr mit Assessment und mehr Inhalten, ist dann Coursera, Udacity entsprechend entwachsen, die sich dann alle so ein bisschen beeinflusst haben. Hype Cycle hatte ich auch schon gesagt. Das ist ein Trend von 2012. Also man muss da schon ein bisschen mehr in die Historie gehen, um noch was zu finden, was irgendwie so einen Hype Cycle repräsentiert. Ist dann eben die Entwicklung, dass es sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell geht, eben in 2011, 12 in diesen Trend hinein. Und dann fängt dann eben so der Katalyst für das Disillusionment. Man stellt halt fest, okay, das ist doch nicht die generelle Antwort auf die Probleme nur fürs Lernen, sondern ist eine ganz generelle Idee. Es gibt schlechte Nachrichten bezüglich wie Efficiency, dass das nicht so heißt. Das heißt, die Leute wollen es eigentlich nicht. Die Akkreditierung von diesen MOOCs ist extrem schwierig. Ich meine, das Problem der Akkreditierung haben wir ja auch an den Universitäten noch. Wir haben sehr hohe Dropout-Raten, weil, wie das nun mal so ist, wenn sie nicht engagiert sind, dann machen die das nicht, weil niemand mehr hinten her ist. Das heißt, da fangen 100.000 an, 20 hören auf. Das ist nicht untypisch für so einen MOOC. Ja, weil einfach so, ich gucke mal, ob das was für mich ist. Das heißt, der initiale Hype ist extrem groß und danach ist der Dropout gigantisch. Und das zweite große Negativfaktor ist natürlich, dass der Aufwand, einen MOOC zu konzipieren, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, die Kosten sind auch sehr hoch. Und das heißt natürlich, wenn ich dann irgendwie auch wieder, ich sag mal, null auf null rauskommen möchte und nicht investieren möchte, werden die Gebühren für die Zertifizierung auch sehr hoch. Was natürlich den Anreiz sehr minimiert. Das heißt, das sind dann so diese verschiedenen Probleme, die man hat, die dann eben dazu geführt haben. Ich würde jetzt so sagen, wir sind irgendwo hier in diesem Trend, in diese Normalisierung. Die Frage ist nur, wie hoch die Kurve ist, quasi was für wirkliche Benefit ist. Und da gibt es verschiedene Untersuchungen, die können Sie sich entsprechend anschauen. Okay, beispielhafter Aufbau. Wie kann ich das entsprechend zusammen machen? Okay, wir nehmen unsere Vorlesungsaufzeichnung, wir machen dann noch verschiedene Assessments mit hinein. Also das ist der Unterschied zu dem bisherigen Moodle. Wir weiterführende Literatur, Webressourcen und wir machen dieses Moodle offen für jeden und allen. Und wir implementieren direkt auch quasi mit der Online-Anmeldung und Verknüpfung Kommunikationsmedien miteinander. Es gibt noch Blogs von Personen, die darüber berichten, wie sie darin arbeiten. Das war zum Beispiel bei den OPCOs relativ wichtig, dass sie dann eben auch selbst Berichte schreiben, dass andere sehen, okay, was baust du denn dein Portfolio auf, wie sieht das aus? Vielleicht zu Facebook auch noch, E-Mail, WhatsApp, you name it, denken Sie sich irgendwas aus. Da gibt es nicht die Limitierung, wie wir sie in der Universität haben bezüglich, oh mein Gott, da klaut mir jemand meine Daten, sondern es geht darum, ich partizipiere daran. Zweite quasi während des Laufens ist eine regelmäßige Aktualisierung. Das heißt, so typischerweise kommen wöchentlich neue Inputs von den Dozierenden mit hinein. Das muss nicht einer sein, aber die das entsprechend leiten und sagen, okay, hier ist ein neues Häppchen, das man konsumieren soll, was so ein bisschen das hat, worum dann eben eine neue Diskussionswelle entstehen soll. Wenn ich jetzt so die Kernaspekte entsprechend vergleiche, ich habe jetzt hier mal noch ein paar mehr, also respektive der Schröder hatte das nochmal zusammengetragen, gibt es halt eben dann, gibt es Zertifizierung, Profit, wie viele Kurse sind da drin, das ist extrem variabel, das hängt auch davon ab, Khan Academy ist bei 4000 mit Quotation Marks, das hängt dann davon, das ist so eine Sprachdemo oder ist ein bisschen komplizierter, das Micro Lectures fällt da so ein bisschen mit hinein. Seit wann existieren sie? Wie viele Nutzer haben sie? Das ist Stand 2018. Also die Tendenz ist auch mehr so konstant. Wobei man sich jetzt gerade auch die Frage stellen muss, nicht alle davon, was sich jetzt davon auch etabliert, sind noch die MOOCs in dem klassischen Sinne, wie man sie mal konzipiert hatte. Also das heißt nicht, dass dann, das sind dann mehr so diese Selbstlerneinheiten geworden. Khan Academy ist ja ein super Beispiel dafür. Das ist nicht so partizipativ. Es ist interaktiv, weil ich ausprobieren kann, ob es funktioniert. Aber es ist nicht so, dass da gleich eine Peergruppe, ich werde zusammengeschmissen mit anderen, die das auch gerade lernen und kann mit denen diskutieren. Das ist nicht unbedingt elementarer Bestandteil von Khan Academy. Aber es gehört halt eben auch in diese Klasse mit hinein. Themengebiete und Sprachen gibt es dann auch nochmal Schwerpunkte. edX, Coursera, Udacity haben auch wirklich einen dedizierten Bereich für Computer Science, also Informatik, wo Udacity noch ein bisschen Programming mit drin hat. Coursera hätte noch diesen Education-Bereich mit drin. Da gibt es auch noch ein, zwei Kurse, die ich, if I'm not mistaken, die sich auch in der Bildungsinformatik-Kontext bewegen. Udemy hat hauptsächlich so in der Technologiebereich nochmal so ein Schwerpunkt. Interessant ist natürlich dann auch zu sehen, okay, in welchen Sprachen werden die gehalten, wo man eigentlich klar, okay, Englisch ist fast überall, wobei eben Khan Academy auch sehr, sehr, sehr viele Sprachen auch unterstützt, was auch ein durchaus Faktor ist, warum die sehr, sehr erfolgreich damit sind. Okay, MOOCs hatte ich ja schon ein paar Abkürzungen, also CMOOC, der Konnektivist. Das ist ähnlich zu einem Seminar. Und es ist selbst reguliert. Und das ist so eins der, wie gesagt, die ersten MOOCs, die so kamen, wo man ja auch das Problem hatte. Stellen Sie sich vor, Sie partizipieren in einem Seminar. Es gibt dann verschiedene Berichte. Sie präsentieren sich gegenseitig die Inhalte. Und jetzt sind Sie ein Student und der soll später hinzukommen. Dann können Sie nichts mit anfangen. Sie kennen den Diskussionsfaden nicht. Sie können den vielleicht aufnehmen. Aber Ihre Meinung dazu zu äußern, aktiv mitzudiskutieren, wird sehr, sehr schwierig, weil die Teilnehmer alle weg sind. Und das war so eins der Gründe, warum die CMOOCs nicht besonders, ich sag mal, beständig sind. Ich habe so mehr so einen archivarischen Gedanken. Okay, dann gibt es die XMOOCs, das ist Extension, ich ziele auf den Outreach und das wäre jetzt, wenn ich jetzt hergehen würde und nenne das jetzt einfach mal ein MOOC. Ich nehme das Moodle, so wie es jetzt für diese Vorlesung ist, mache es online, jeder kann reingehen. Das wäre ein XMOOC. Hat halt diesen Vorlesungscharakter, das heißt, man kann es auch später noch konsumieren, aber dafür ist dieser kooperative Anteil sehr weit nach unten gefahren, fällt aber auch in diese entsprechende Klasse rein. Blended ist literally die Öffnung eines Universitätskurses, das heißt, auch Externe können in dann die Vorlesung oder in ein Tutorium mit hineingehen, können das mitkonsumieren und können dann eben in die Zertifizierung über die MOOC-Variante dann gehen, anstatt in einem Studiengang eingeschrieben zu sein. Das gibt es verschiedene, die das machen, die das entsprechend anbieten. Da gibt es eben diese ganzen Partnerverträge, die das dann sicherstellen, dass das auch dann abgenommen wird und zertifiziert wird. SMOOC gibt es auch als Buzzword, es gibt fast alle Buzzwords. Das sind dann die Small MOOCs, die dann sehr, 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 sehr klein sind und irgendwie eine ganz besondere Thematik hervorheben. Ein SMOOC und MOOCs zum Beispiel. Es geht wirklich nur um MOOCs und nicht irgendwie, okay, E-Learning-Systeme oder Zukunft des Lernens, sondern wirklich so einen ganz dedizierten kleinen Bereich, den ich hervorhebe, was eben auch mit diesen Micromaster-Thematik so ein bisschen reinkommt, wobei die Micromaster noch größer sind. Also es ist dann die Kombination aus mehreren SMOOCs. Welche Herausforderungen haben Sie? Okay, Zugang HCI offensichtlich. Wenn ich jetzt nicht mehr limitiere, mit wem ich es zu tun habe und ich auch sage, es muss nicht unbedingt ein Masterstudent der Informatik sein, muss ich meine Sprache natürlich auch geeignet wählen, respektive Ressourcen zur Verfügung stellen, dass ein Zugang überhaupt möglich ist. Das macht die Sache sehr schwierig. Ich habe es auch mit unterschiedlichen Expertisen zu tun. Aus der HCI-Thematik heraus, gerade eben Dropout-Raten, können ja auch einfach nur sein, dass durch Fehlbedienung irgendwie gesagt wird, ach, das macht einfach keinen Spaß, deswegen mache ich das nicht. Das ist also eine Riesenherausforderung. Zweites, Persistenz. Wie kann ich sicherstellen, dass das auch längerfristig noch geht, wenn ich sehr viel Energie reinstecken muss, dass es überhaupt erst einmal zum Tragen kommt und zum Leben kommt, dann will ich das ja nicht nur einmal machen, aber ich kann den so ja nur einmal fahren, dann muss ich es neu machen. Welche Ideen kann ich rübernehmen? Wie lange hebe ich das auf? Für wen hebe ich das auf? Wie kann ich das dann personalisieren oder anpassen aufgrund der persönlichen Interessen? Nicht jeder möchte das gleiche Ziel verfolgen. Wie gesagt, das war ja open-ended. Ich kann aber nicht für jeden irgendwie da sein und sagen, ich bin 24/7, stehe ich zur Verfügung, frag mich, ask me anything, ich kümmere mich drum. Das ist auch keine Gangart. Für MOOCs natürlich speziell, das ist mal ja sehr allgemein, gibt es natürlich die Zertifizierungsthematik. Das heißt, wenn Sie einen MOOC anbieten wollen und es zertifizieren wollen, brauchen Sie jemanden, der das zertifiziert, der auch die Berechtigung hat zu zertifizieren. Ich meine, wir können uns selber irgendwelche Zertifikate ausdenken, das können wir immer. Die Frage ist, welche Tragweite hat das dann am Ende? Also nur weil ich sage, okay, wir machen hier einen Kurs und ich gebe ein Zertifikat raus, dann denke ich auch so, ja schön, habe ich ein Zertifikat, aber die Restwelt weiß davon nichts und das hat genau dann diesen Impact. Wie sieht es aus mit Assessments und Feedbacks? Das ist natürlich gerade eben auch in diesem, wenn ich nicht weiß, worauf Sie sich spezialisieren wollen, in welchen Teil Sie jetzt wirklich lernen wollen, wie mache ich dafür ein Assessment? Also ich kann anfangen und mir 20 Varianten ausdenken, produziere dazu jeweils 40 Fragen, bin ich erstmal eine Weile beschäftigt und dann geht einer dahin, 200 dahin, 3 da und 5 da und die anderen werden nicht bedient. Also das ist extrem schwierig zu sagen, was wäre ein geeignetes Assessment dafür, weil ich will ja am Ende sagen, ich zertifiziere das. Aber das Ziel ist mir ja nicht bekannt. Wie sieht die Rolle der Universitäten Lernenden da drin aus? Oder Lehrenden. Extrem schwierig natürlich auch, Universität würde gerne definieren, was der Inhalt ist, um dann zu sagen, okay, das kommt von mir. Die Lehrenden wollen das auch mehr oder weniger definieren und irgendwie Guidance geben, wie komme ich durch die Welt hier hindurch. Und dann sind irgendwelche Personen, die ich niemals sehe, vielleicht mal ein bisschen kommuniziere, das ist ja auch so wie Fernuniversitäten oder Open Universities arbeiten, gibt es dann halt eben E-Mail, Chat, Telefon, Kontakt, je nachdem. Hängt aber sehr stark von den Selbstregulationseffekten des Studenten ab. Learning Analytics, die schlechten Abschlussraten, also Dropout, wie finde ich die? Wie kann ich analysieren, dass das überhaupt zustande kommt? Ist das etwas, worüber ich mir Gedanken machen muss? Hey, da kommen jetzt 250 Studenten am Anfang rein. Okay, wie viel werden es dann am Ende sein? Und wie viel muss ich mir wirklich Gedanken machen? Wie sieht es aus mit Plagiarismus? Das ist alles online, kann jeder irgendwas hochladen? Hast du es selber geschrieben? Wenn ich sage, du kannst das und du hast es nicht selber gemacht, ist irgendwie schwierig. Wie sieht es mit hybriden Lernmodellen und Recommender-Systemen aus? Also wenn das open-ended ist, dann nehme ich Learning Analytics, um zu sagen, hey, du willst vielleicht das, also gebe ich dir ein Recommender-System, um dich in eine Richtung zu leiten, in die du willst. Da kommt der Lehrende wieder rein, ist das vielleicht richtig? Sollte ich das vielleicht überwachen? Wie kann ich es transparent machen, wie dieses System auf diese Idee überhaupt kommt? Wie kann ich vielleicht eine andere Lernmodellierung nehmen, um zu sagen, wie kriegst du diesen Inhalt denn noch transferiert? Ja, Geschäftsmodelle, offensichtlich, also auch wir als Universität, oder die Universität hier hat das gleiche Ziel, es geht ja darum, ich sag mal, die Kosten, die entstehen, auch wieder zu decken. Wenn Sie dann in die freie Wirtschaft gehen, geht es darum, eben auch noch Gewinn zu erwirtschaften. Also keiner möchte Geld investieren und versenken. Ja, wenn wir jetzt öffentliche Steuergelder nehmen, dann ist das ein Null-auf-Null-Prinzip. Also das Geld, das wir investieren, soll auch entsprechend gedeckt sein. Es geht nicht darum, zu wachsen. In der freien Wirtschaft haben Sie eben das Ziel, wie kann ich das nachnutzen, damit ich nicht schon wieder dauernd diese Kosten habe oder immer länger davon einen Benefit rausziehen kann, damit ich eben Gewinn produziere. Was für Lösungsstrategien gibt es? Da habe ich ein schönes Zitat auch gefunden. Also ich habe es nochmal nachgeschlagen, der Udacity CEO hat mal gesagt, we have a lousy product. Hat er wirklich gesagt. Also er findet sein eigenes Produkt echt nicht gut. und die Idee ist dann irgendwo zu sagen, hey, wir brauchen irgendwie mehr so diesen Personalisierungseffekt. Es kommt irgendwie dauernd. Oder irgendwas, was persistent ist und das wir einmal entwickeln und immer, immer, immer wieder machen können, aber eben auch diese Vorteile von der Idee mitbringen. Also diese Konnektivismus-Gedanken. Ich bringe Leute zusammen, die zusammen an einem Problem arbeiten. Es ist nur teilweise hilfreich, einen oder den anderen Aspekt zu adressieren. Wie gesagt, alte MOOCs sind tot. Ist echt das größte Problem, was MOOCs per se haben. Warum sie auch immer mehr, ich sag mal, in diesen Standard-Hype jetzt übergehen und sagst, okay, die haben halt Limitierung, die kriege ich so aus dem Konzept nicht raus. Andere Lösung, okay, ich mache halt eben Portfolios und Badges, damit ich dann eben Nachvollziehbarkeit bauen kann. Aus diesen 50 Mikromastern bildet sich dann irgendwie ein großes Gesamtmasterkonstrukt heraus, das ich irgendwie mir ausgewählt habe, damit ich Nachvollziehbarkeit machen kann. Was hast du denn eigentlich als Student in diesem Lernkontext gemacht? Ist eine schöne Idee, ist nicht beschränkt auf MOOCs, aber es bildet hier genauso Anwendung. Hat natürlich wie alle Portfolios und alle Bachelor-Systeme eine Frage der Problematik der Passung. Also natürlich kriegen Sie am Ende hoffentlich alle Ihren Master in der Informatik, aber das heißt ja nicht, dass Sie alle das Gleiche können. Aber es ist irgendwie ein Rahmen. Ich kann mir schon mal grob was drunter vorstellen, was das heißt. Jetzt kommen Sie mit 700 Badges um die Ecke. Ich weiß ja nicht mal, ob das passt. Also ich muss jetzt durch alle 700 durchgehen, um rauszufinden, ob das irgendwas davon das ist, was ich suche. Ja, das ist ja so diese Problematik, mit der man kämpft. Ich will es zwar individualisieren, aber doch wieder kategorisieren, damit ich dann irgendwie doch wieder ein paar Schubladen habe, weil Schubladen helfen, schon mal das meiste auszusortieren. Also wenn ich einen Informatiker suche, dann brauche ich nicht irgendwie mit einem Bildungswissenschaftler um die Ecke kommen. Also das ist, vielleicht kann der auch was aus der Informatik, will ich nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt nicht gerade theoretische Informatikkenntnisse hat, sind sehr groß. Kann ja sein, dass er es kann, aber ist unwahrscheinlich. Und natürlich, wenn wir über Persistenz und, ich sag mal, Wirtschaftlichkeit reden, dann haben wir dieses Thematik der Open Educational Resources. Das heißt, wir haben Lerninhalte, die irgendwie offen sind, die sind unabhängig von dem Kontext, in dem ich sie einsetze, damit ich eben sie immer wieder verwenden kann. Also ich muss nicht jedes Mal definieren, was OER ist, weil irgendjemand ein paar Lernressourcen zu OER gemacht hat oder zu MOOCs. Ich muss das nicht neu erfinden. Das, was ich mache als meine Rolle des Lehrenden, ist es Ihnen zu sagen, das ist eine Definition, die können Sie hier nachschlagen. Ich habe das für Sie schon mal zusammengetragen. Das ist auch das Ziel von der Vorlesung. Das ist nicht die Wahrheit, sondern das ist ein Weg in diese Welt hinein. Und bevor ich jetzt auf die nächste Folie gehe, was würden Sie denn vermuten, fällt unter OER? Ich meine, ich öffne Lernressourcen. Was soll das sein? Es sind offene Lernressourcen. Was ist eine offene Lernressource? Ja?
Irgendeine Ressource oder ein Medium im Internet oder irgendwie, was öffentlich zugänglich ist, aus dem man selber dann seine Fertigkeiten in irgendeiner Form erweitern kann.
Also es ist im Internet und frei verfügbar.
Genau.
Und es vermittelt ein Wissen.
Ja, ja.
Also er hat jetzt, ich zähle gerade nur auf, muss es online sein? Das ist eine Frage. Würden die sagen, eine Open Educational Resource muss online sein?
Also wenn irgendwie so jemand da rumsteht und Papier verteilt und das immer zugänglich ist, 24/7, dann wäre das auch eine Open Resource.
Bibliothek ist ja klasse, oder? Kann man hier reinladen.
Es ist open. Sie als Student dürfen da rein und dürfen was ausleihen, aber da kann nicht jeder, man muss sich ja anmelden, dass man da Ressourcen hat. Hat ja Probleme mit limitiertem Material. Also ich glaube, online ist hilfreich, aber ist nicht notwendig. Noch weitere Attribute, die man vielleicht damit assoziieren könnte?
Abhängig davon, was für ein Pseudowissenschaft sein. Das ist ja keine Lernressource wirklich.
Ist das so?
Ich höre immer noch eine Lernressource.
Ja, ich meine, ich frage ja gerade, wie will man es ausreden? Ich meine, Öffnung der Lernressourcen unabhängig vom Lernkontext. Das ist das, was ich gerade geschrieben habe. So ganz provokativ.
Ja, also ich habe dann schon Ansprüche sozusagen an die Wissenschaftlichkeit des
Materials. Okay. Also nennen wir es mal nicht Wissenschaftlichkeit, sondern Vertrauenswürdigkeit. Ja, ich meine, es gibt bestimmt irgendwelche Blog-Einträge von irgendwelchen Leuten, die man kennt, weil die irgendwie wichtig in einem Kontext sind. Da kann man immer noch was draus lernen, vertraut man auch, wenn man sagt, okay, der hat Ahnung davon. Ja, also dann, wie kann ich bewerten, ob Ahnung vorhanden ist? Also dann eben Vertrauen, ja. Okay. Die Definition der UNESCO dazu ist, OER ist ein any type of educational material that are in the public domain or introduced with an open license. The nature of these open materials means that anyone can legally and freely copy, use, adapt, and reshare them. OER range from textbooks, also kann irgendein Buch sein, über Curricula, Syllabi, Lecture Notes, Assignment Tests, Project Audio, Video and Animation. Also ich versuche mal irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Okay, das ist eine. Es gibt noch viel, viel mehr Definitionen. Schlagwörter, die aus einer ähnlichen Warte kommen, sind dann Open Access. Also jeder kann da drauf zugreifen. Es ist mir egal, woher du kommst. Du darfst das haben. Ob das jetzt ein Buch ist, ob das ein Stück Papier ist, ob das eine Webressource ist, ob das ein Film ist, es spielt keine Rolle. Das zweite, Open Science, ist dann nochmal der Schritt weiter für uns Wissenschaftler zu sagen, das sind alle meine Materialien, die ich jemals in meinem wissenschaftlichen Leben in diesem Projekt gesammelt habe. Hier hast du alles, viel Spaß, ich lege alles offen. Hat aber nicht so unbedingt, da haben wir andere Restriktionen oder Herausforderungen, die man adressieren muss. Weil hier geht es dann ganz klar um Wissenschaftlichkeit. Es geht nicht ums Lernen, sondern um die Wissenschaftlichkeit. Und die Open Education ist etwas, was ich aus den OERs speisen kann. Aber es sagt ja nicht, dass ich Ressourcen davon brauche. Ich kann ja auch anderweitig mein Wissen verteilen. Ja, also ich kann ja auch offen sein als ein Dozent und jeder kann zu mir kommen. Das heißt aber nicht, dass ich überall frei verfügbar bin und jeder darf mich kopieren. Ja, das wird schwierig. Ja, aber das ist nochmal so ein Schritt weiter. Okay, also wir haben, dass es ein Lernmaterial ist. Okay, die Definition davon kann man sich oft drüber streiten. Das kann ein YouTube-Video sein, das kann irgendwie ein Bild sein. Aber wir dürfen es mit einer sogenannten offenen Lizenz verwenden. Das heißt, es gibt niemanden, der sagt, du darfst das nicht irgendwie verwenden. Also das, was wir zum Beispiel mit Büchern haben, das sind Verlage. Verlage haben ein Interesse daran, das zu verlegen, weil damit verdienen sie Geld. Das ist typischerweise nicht offen. Weil ich darf es dann vielleicht lesen, konsumieren. Ich als Dozent darf das vielleicht auch in einem beschränkten Rahmen aufgrund von VG Wort oder anderen das entsprechend verteilen. Ich meine, Elsevier-Geschichte war ja auch mal wieder Thematik, kommt auch immer wieder. Das wäre schon mal nicht anyone. Gesundheit. Ich darf es kopieren. Jeder darf es kopieren. Jeder darf es verwenden. Unabhängig davon, woher es kommt. Jeder darf es anpassen. Also ich kann es erweitern. Ich kann einfach noch irgendwie reinschreiben, hier ist noch ein schönes Bildchen. Oder ich finde Adapt irgendwie doof. Ja? Aber ich muss es natürlich kenntlich machen, dass es von mir ist. Ich meine, das ist, gehört dazu. Das steht auch da drin. Und ich darf auch das, was ich dann verändert habe, auch wieder neu teilen, als wäre es eine freie weitere Ressource, die ich habe. Und damit darf jemand anderes wieder genau denselben Prozess durchlaufen. Warum? Also es reduziert sich eben auf diese Lizenzen meistens runter. Und die Frage ist, okay, warum ist das so? Das sind diese Anforderungen, dass ich sage, es muss offen, jeder darf hier etc., es muss kostenfrei sein. Das heißt, diese Verwendung von diesen Inhalten ist eine Notwendigkeit. Ich kann nicht von OER reden, wenn ich es nicht verwenden darf. Und das heißt auch, da gibt es einen Teil da drin, vielleicht ein schönes Bild, das würde ich gerne verwenden, dann kann ich das tun, das erlaubt mir OER. Ich darf es weiterverteilen, ich darf es verändern, also ich kann in dieses Bild vielleicht noch irgendwie einen weiteren Funktionsplot mit reinmachen oder so und ich darf es dann entsprechend auch wieder veröffentlichen. Und es ist kostenfrei. Das ist der ganz elementare Bestandteil, es muss immer kostenfrei sein, weil sonst ist es nicht oben. Also wenn ich irgendwie sage, da ist eine Paywall, dann ist es definitiv nicht open. gemeinhin geläufig, habe ich es genannt. Man muss den Urheber nennen. Das ist in allen Lizenzen geregelt. Das gibt es immer. Es gibt eigentlich nicht, dass man nicht sagen muss, dass es nicht da drin ist. Es gibt nur diese Public Domain respektive CC0, da komme ich gleich drauf. Die sagen, da muss ich den Urheber nicht mal nennen. Aber das sind schon ganz, ganz, ganz extreme Sachen. Was man auch kommt, Share Alike. Also du darfst das teilen, aber du sollst es nicht ändern. Also so wie es jetzt ist, bitte lassen. Das hat einen Grund. Es kann sein, dass man benachrichtigt mit, übrigens, ich habe es publiziert oder so, by the way, habe ich verwendet, ist eine Wahrung. Und typischerweise eben auch die Wahrung der Integrität. Das heißt, ich versuche nicht, auch wenn ich Share Alike mache, den Kontext davon mutwillig zu verändern. Da gibt es verschiedene Ausprägungen davon und das hängt eben von diesen Inhalten ab. Okay, notwendig, wie gesagt, offener, freier Zugriff. Eine Notwendigkeit, die nicht in dieser, sondern in der Commons drin steht, ist Maschinenlesbarkeit. Das ist Metadaten, da kommen wir gleich noch drauf. Und dass es offene Formate sind. Schönes Beispiel. Wir haben ein Bild, das als eine Photoshop-Datei gespeichert wurde. Das Bild an sich mag vielleicht unter der OER-Lizenz liegen und alles, ist, alles entsprechend erfüllen, aber es ist kein OER, weil sie brauchen Photoshop. Ohne Photoshop keine Photoshop-Datei und dann geht das nicht. Natürlich gibt es Konverter, aber das ist eigentlich nicht in dem Sinne. Das ist kein offenes Format. Da gibt es auch viele Diskussionen gerade drüber in der Open Science Community. Ja, wir speichern als PDF. Wer sagt mir, dass PDF so bleibt? Ich meine, 25 Jahre von jetzt soll ja irgendwie persistent sein, soll offen sein. Das ist ein Standard, den hat sich Adobe ausgedacht. Und wenn die jetzt sagen, okay, der sieht jetzt anders aus, was mache ich dann damit? Gibt es ernsthafte Diskussionen drüber, wo ich mir auch denke, okay, man kann es ein bisschen übertreiben, aber das sind Probleme, über die man sich Gedanken machen muss. Und man macht eine klare Trennung zwischen frei und offen. Im Englischen ist es free and open. Free heißt, es gibt die kostenlose Verwendung. Also es ist einfach da, man kann es irgendwie machen. Also diese kostenlose Verwendung, gegen Bezahlung gibt es dann, ich darf es anpassen, ich darf es speichern, ich darf es wieder veröffentlichen als mein eigenes. Und typischerweise ist es dann eben auch oft mit Werbung. Open Source. Free and open ist dann Verwendung, Veränderung, alles davon ist open, 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 wunderbar. Ich kann es einfach alles machen, wie ich es gerne hätte. Und ich habe keine Werbung drin, weil es wird damit nichts bezahlt. Also es ist wirklich Public Domain, jeder darf alles. Und da gibt es eben auch in Source Code eben diesen Vergleich mit OSS, also Open Source Software, und Free and Open Source Software. Free impliziert noch, es kostet nichts. Das ist, hier ist Free and Open wird immer gegenläufig verwendet, das muss man aufpassen. Also was man da zum Beispiel kennt, als Open Source Software habe ich ein schönes Beispiel, Microsoft Code ist ein schönes Beispiel, ist eine Open Source Software. Sie ist aber nicht free. Also Sie müssen nichts bezahlen, um sie zu verwenden, kostenlos. Ist auch keine Werbung drin. Aber Sie dürfen es nicht verändern. Sie dürfen es ja auch nicht unter Ihrem Daniels tolle Microsoft Code Editor. Das darf ich nicht, weil die Lizenz das mir verbietet. Wiederveröffentlichung ist ausgeschlossen. Darf ich nicht. Und das ist, warum diese Lizenzdiskussionen immer sehr, sehr anstrengend sind und warum Sie das Zeug lesen müssen und verstehen müssen. Sie sind jetzt alle Informatiker, aber so eine grobe Kenntnis darüber, was Lizenzen dann bedeuten, sollten Sie haben. Weil nur weil es irgendwo im Web steht, heißt nicht, dass Sie es einfach nehmen dürfen. Das geht meist dann so, weil, oh, ich habe da mein ganzes Framework drumherum gebaut, ist so, ja, das ist eine GPL, du darfst den Rest jetzt auch noch offen machen. Super, mein geistiges Eigentum. Ja, Open Source. Das hat Implikationen, die müssen Sie wissen. Und wenn Sie sich nicht dran halten, kann das sehr, sehr schmerzhaft werden. Es hat natürlich Vorteile. Offensichtlich, don't reinvent the wheel. Wenn es schon da ist und jemand eine super tolle Vorlesung dazu gemacht hat oder Materialien bereitstellt, warum soll ich die nochmal schreiben? Sie sind echt schon da und sie sind auch richtig und aktuell. Sie kosten mich nichts. Ich kann klar nachlesen, welche Lizenz ich mir damit ins Haus hole. Wenn ich sie nicht lese, ist das ja mein Problem, aber ich könnte es tun und es ist transparent. Es ist nicht so, kauf für 99 Dollar das Jahresabo. Ja, und dann finde ich dann in dem Jahresabo übrigens raus, ja, alle Daten von dir werden in der Cloud gespeichert und wenn das Abo weg ist, sind deine Daten auch weg. Und no way, dass du die runterladen kannst. Gibt es genug Modelle, die das machen. Und eben genau dieses Reinvent ist dann, ich kann diese erfolgreichen oder auch nicht besonders erfolgreichen Lehrmaterialien auch in Teilen oder halt eben sharen mit anderen. Jeder kann sie sehen. Warum? Ich habe da kein Problem mit. Ich kann sie auch an die Zielgruppe individuell anpassen. Also wenn jemand für einen bestimmten Bereich eben eine Vorlesung macht, kann ich dann sagen, okay, in unserem Kontext heißen die Fachwörter aber wie folgt und es kommt eben aus dem Kontext, aber ich verwende sie trotzdem, weil ich darf das tun, ich darf das verändern. Ich bekomme dadurch eine höhere Reichweite. Ich habe nämlich nicht die Abhängigkeit von den Verlagen, die dann sagen, da musst du aber erstmal hier diesen Knebelvertrag unterschreiben und dann bei der VG Wort wird es dann auch irgendwann relevant. Jeder kann zugreifen und man bekommt eine bessere Reputation davon. Ist ja, dann kommen wir wieder zu Trust. Wie viele Leute haben das denn schon gemacht? Keine Vorteile ohne Nachteile. Höherer Aufwand. Wenn ich überall hinschreiben muss, wo ich es her habe, und zwar immer ohne Ausnahme, und ich darf es nie vergessen, dann ist das extrem aufwendig und erzeugt auch Peer Pressure. Es gibt genug Dozenten, die kein Problem mehr haben, Folien zu teilen. Wie gesagt, wir haben den Basisfoliensatz von dieser Vorlesung haben wir von dem Kollegen aus der RWTH Aachen bekommen, weil er gesagt hat, ja klar, hier kannst du haben. Aber er weiß, wem er es gegeben hat. Das ist dieses Benachrichtigungsprinzip. Und er muss jetzt nicht so viel Gedanken darüber machen, oh, jetzt habe ich den Satz hier so angepasst, den hatte ich aber ursprünglich von dem, habe ich das jetzt richtig zitiert, habe ich das vielleicht nur inhaltlich annotiert, habe ich das erweitert, welche Variante war das? Diese Beschränkung, die sie dadurch haben, dass Leute das aktiv geben, bringt Sicherheit. Das ist auch eine der Argumente für die ganzen Verlage, warum sie dann diese Volumenlizenzen immer vergeben ist. Ich kann kontrollieren, wie viele Leute wirklich dann aktiv auch den Inhalt bekommen. Dann kann ich das auch genau abrechnen, ne, wogegen sich Universitäten ja aktiv werden, weil das ist nicht das, was wir haben wollen. Verlage hätten das gerne. Ja, du kannst mir nur genau sagen, wie viele Studenten das waren. Das wollen wir nicht. Aber diese Beschränkung gibt Sicherheit, weil ich abschätzen kann, wie groß wird der Impact sein. Und dieses sorgfältige Arbeiten ist eins der Kernprobleme, was man hat, wenn man sagt, ey, ich habe einen Lerninhalt, er ist schon da. Habe ich jetzt was vergessen? Und bevor ich mir die Blöße gebe und das der Welt zeige und jeder so, ha, der arbeitet nicht ordentlich, ja, weil Ruf ist ja erstmal ruiniert und ungeniertes Leben und so. Deswegen machen es viele einfach nicht. Weil die Bürde für sie persönlich zu hoch ist. Sie selber wissen, okay, ich mache das ordentlich, aber sie müssen ja bei anderen aktiv beweisen, dass sie das auch richtig gemacht haben. Und diese Anpassung der Materialien ist extrem zeitaufwendig. Also jetzt durchzugehen, wo ich dieses Zitat der Nachteile her habe, ist für mich auch schon viel Arbeit. Ich meine, dass ich impliziere das, sie glauben mir das, ich meine, das ist auch irgendwie ein logisches Argument, aber wer hat das zuerst gesagt? Im Sinne der Wissenschaftlichkeit müsste ich Ihnen hinschreiben, Quelle von dem. Das heißt, hier stehen nur noch Quellen dran. Das will doch kein Mensch mehr lesen. Gehört aber eigentlich dazu. Das heißt, ich muss das auch noch im Lektorat machen. Das heißt, da hat noch jemand anderes drüber. Da kommt noch eine Quelle oben drauf. Ey, und dann gibt es noch verschiedene Versionen von dieser Aussage. Ich hatte mal Annotation der Materialien da stehen. Fand ich nicht gut. Ich fand Anpassung besser. Wie sieht es eben, wenn Sie das dann eben in die existierenden Ressourcen machen, irgendwie dann zu sagen, ey, das muss irgendwie in Automatismus hineingehen. CI/CD ist ja immer so dieses Continuous Integration. Wenn das irgendwie kommt und automatisch immer neue Ressourcen kommen, sind diese Revisionen fangen an zu explodieren, weil es ist easy to deploy, also einfach zu veröffentlichen. Ja, ich habe übrigens ein Komma geändert, ist das jetzt eine neue Version? Das kann eine neue Version sein, hängt von der Semantik ab. Wer entscheidet das? Warum? Gibt es Kriterien, auf dessen ich das festlegen kann? Wie sieht es dann aus mit dem Wording? Ne? Also wie nenne ich denn etwas? Ja, das ist ja kontextabhängig, welche Sprache ich verwenden kann. Aber je nachdem, ob ich jetzt ein wörtliches Zitat habe, dann muss ich es in Anführungszeichen setzen und auch eigentlich exakt angeben, aus welcher Seite der Quelle ich es herausgezogen habe. Gibt es überhaupt noch Seiten? Ja, dann haben wir wieder dieses Problem, aber das ist das Zitierstil. Damit ich das dann passend machen kann, was dann aber wieder vom Kontext, es explodiert einfach. Und da sucht man auch noch diesen geeigneten Mittelweg dazu. Wir sind uns alle einig hier. Ich glaube, da hat auch keiner ein Problem mit, dass ich jetzt nicht überall hinschreibe, wo ich welche Quelle habe, was ich jetzt genau mit CICD meine, muss ich jetzt keine Quelle angeben, wo diese Definition herkommt, die ist auch unendlich lang. Aber wir akzeptieren das, weil wir in einem beschränkten Rahmen unterwegs sind und ich Ihnen das erklären kann und ich keine Angst haben muss, wenn ich das jetzt so rausgebe, dass jetzt sofort die Welt auf mich einstürzt und mir sagt, ja, aber das ist doch total schwammig und unspezifisch und das bringt da keinem was. Und das macht das extrem herausfordernd. Wiley hatte dazu dann eben auch die Definition nochmal, wie man Open Educational Resources zusammenfassen oder Open Content zusammenfassen kann. Das sind so ein paar Buzzwords, die man sich merken kann. Also die 5 R's: Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute. 5 R's. Okay, Retain, ich kann es runterladen, ich darf es behalten, es ist mir. Ich darf es auch irgendwo wieder reinbringen. Also nur weil ich es runterladen heißt, dass ich es verwenden darf. Ich darf es anpassen, revise, also indem ich es übersetze, indem ich Inhalte erweitere. Remix, ich füge das eben in einen existenten Inhalt mit hinein. Das ist ja das, wo wir dann in der Wissenschaft schon immer das Zitierrecht hatten. Das ist aber genauso die Zitierpflicht. Das Recht kommt mit einer Pflicht. Und wir müssen es angeben, dass wir es kopiert haben. Also alles, was Sie nicht angeben, kommt von Ihnen. Das kommt von Wiley. Und Sie dürfen das entsprechend hineintun. Und das dürfen Sie dann auch wieder neu verteilen. Weitergeben, Freunde, Studierende, MOOCs, irgendeine Plattform. Das ist relativ einfach. Ein anderes, da sind wir auch vom DIPF aus dran beteiligt, ist die FAIR-Initiative. Da heißt auch GoFAIR-Initiative ganz generell. Das sind Prinzipien für Open Science, aber auch für Open Educational Resources. Das FAIR-Akronym heißt Findable. Ich kann es finden. Suchmaschinen, Indizes, Downloads. Ich kann überhaupt erstmal sicherstellen, dass es überhaupt auffindbar ist. Dann ist es accessible. Sie dürfen es sich holen. Sie dürfen damit arbeiten, sie dürfen es verwerten, für welchen Kontext auch immer. Also das schließt dieses Reuse auch mit ein. Interoperable, schönes englisches Wort, Einbettbarkeit. Das heißt, Sie können es in andere Inhalte integrieren. Sie sind unabhängig davon, das war ein PDF, ja, so what, das war ein Bild da drin, das wollte ich jetzt da haben, das nehme ich als SVG. Oder ich mache EPS oder ich nehme ein anderes Vektorformat. Das ist vollkommen irrelevant, weil sie interoperabel sind. Sie sind austauschbar. Schweres Problem. Und dann eben dieses Reusable, das ist dann eben für Verwendung durch Dritte. Also Dritte dürfen genau dasselbe auch nochmal machen. Also mit FI können Sie das alles was machen, was wir jetzt schon mit OER haben, respektive mit unserer Vorlesung zum Beispiel. Sie dürfen das ja auch machen. Und das Reusable ist, ich stelle das wirklich aktiv für Dritte zur Verfügung, offen, dass jeder das machen kann. Wir sind beteiligt an dem Implementationsnetzwerk. Da geht es wirklich darum, wie bringe ich das in die Welt und zum Leben für Interoperabilität, das GoInter, mit der großen Thematik, okay, wie kriege ich diese verschiedenen Inhalte mit? Da ist ein Repositorium zu bestimmten Forschungsdaten. Hier ist ein Repositorium zu bestimmten Lerninhalten. Hier ist ein Repositorium zu XYZ. Wie bringe ich die denn unter einem Dach, dass ich sagen kann, das habe ich von da und von da? Und es ist nicht nur so, ja, da geht ein Link hin. Weil der Link ist zwar nett, aber das ist selten das, was Sie suchen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, da gibt es GoFair und da gibt es die Definition, ist das wunderbar. Da kann ich Ihnen einfach sagen, okay, gofair.org und dann kommen Sie auf der Homepage an und dann können Sie wieder durchklicken, wo sind denn die doofen Prinzipien. Ich kann dann natürlich auch sagen, okay, da gibt es einen Sublink, der mich genau auf diese Ebene bringt, aber ist auch nicht die Zitiervariante. Vielleicht ändern die das ja mal. Ich will ja eine bestimmte Version davon haben. Ich will einen bestimmten Ausdruck von der Seite von dieser Version haben. Und das will ich dann übrigens den Inhalt, der da drin steht, als HTML, hätte ich gerne in der PowerPoint. Also ich tippe es jetzt ab. Ich nenne das nicht sehr interoperabel. Hängt sehr von den menschlichen Fähigkeiten ab. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber für mich ist das noch ein bisschen ab. Okay, kurz zu den Lizenzen noch was. Die Creative Commons Lizenz, also die CC-Lizenzen, haben Sie bestimmt auch schon gehört. Und das ist auch wunderbar. Gibt verschiedene Bestandteile, die Sie zusammensetzen können. Zum Beispiel Attribution, das ist dann CC BY, Share Alike, Non-Commercial, Non-Derivatives, Zero, Public Domain, etc. Und in Europa gibt es noch das nicht in Euro, die Variante. Gibt es als Spezialisierung von Non-Commercial, um einzuschränken, in welchem Kontext das dann noch zum Beispiel ist. Da gibt es eben auch verschiedene Icons, das sind nicht alle, die können Sie alle zusammenbauen. CC0 ist die, die oft als Public Domain benannt wird, wobei Public Domain nochmal extra ist. Wichtig daran, Public Domain ist keine Lizenz. Das ist ein Prinzip. Und in Deutschland können Sie Public Domain sowieso vergessen, weil es gibt das Urheberrecht. Das, da kommen Sie nicht dran vorbei. Sie haben es geschrieben, es gehört Ihnen. Punkt. Ob Sie dafür Geld wollen, ist was anderes. Aber es ist, wenn Sie es erschaffen haben, wenn Sie der Urheber sind, Sie können das Urheberrecht nicht abtreten. Sie können nicht sagen, ich habe es nicht geschrieben. Das geht nicht. Also wenn Sie es geschrieben haben und sagen, es ist nicht von mir, das ist ein Konzept, das ist nicht möglich bei uns. Okay, jede Lizenz besteht eben aus einem Commons respektive den License Deeds und eben dem Legal Code, in dem dann der Text drin steht, wie das sich zusammensetzt. Wie gesagt, hier sind nochmal die Akronyme, kann man nochmal nachlesen, wenn man das will. So, hier ist das mit dem Urheberrecht. Sie können es aber durchaus ohne eine Lizenz veröffentlichen, also das dürfen Sie tun. Wie gesagt, Sie sind Urheber, Sie können sich davon nicht entbinden. Und das, was man dann eben auch mit der CCPD oder der Public Domain macht, ist es, dass eine länderspezifische Implementierung der Lizenzfreiheit umgesetzt wird. Das heißt, es gibt ein Stück Text, der dann irgendwie sagt, okay, da ist irgendwie überhaupt keine Liability und hier und da und ich befreie mich von allem Möglichen, was ich mich nur von befreien kann. Das ist länderabhängig. Wie gesagt, in Deutschland Urheberrecht kriegen wir nicht los. CC0 befreit Sie dann eben auch von so Punkten wie Haftbarkeit, das ist auch immer ganz nett. Also hier ist ein Stück Virus, ich hafte nicht dafür, wenn du ihn installierst, das ist nett. wie gesagt, da können Sie auch nochmal das FAQ zu durchlesen, habe ich Ihnen verlinkt, da sind auch sehr, sehr viele Punkte nochmal drin, so warum CC0 überhaupt existiert und was man damit anfangen sollte und wann Sie das wählen sollten. Es ist nicht so, dass das die ultimative Go-To-Lizenz ist, weil die ihr alle Ihre Probleme löst, tut es nicht. Also. In Softwarekontexten gibt es noch zwei weitere Lizenzen, die haben Sie bestimmt auch schon gesehen. Also die MIT kennen Sie bestimmt, die GPL kennen Sie auch, die AGPL hatte ich ja just erst drauf. Aber die ISC ist dann auch so die Internet Software Commons, die ist auch nochmal ganz nett. Weil sie hat eine ähnliche Schlagart wie die MIT. Wobei die MIT das ultimative Go-To-Produkt ist, damit machen Sie nichts falsch, also wirklich nichts. Lizenzwahl, wenn Sie da Probleme haben, TLD Legal ist eine wunderschöne Seite, hatte ich schon ein paar Mal da. ChooseALicense.com ist auch sehr schön, das ist dann auch so ein Wizard, relativ wie die Creative Commons Share Your Work. Gibt es dann so einen Wizard, der Schritt für Schritt einen durchführt und dann sagt, das könnte die Lizenz deiner Wahl sein, weil sie die Notwendigkeiten erfüllt, die du gerne hättest, wie ich hätte gerne, dass mein Name draufsteht, wenn das mein Source Code ist, soll der bitte wieder wie folgt verwendet werden. Um einfach auch so eine Ahnung zu haben. Wie gesagt, TLD Legal und Choose a License sind auch hilfreich, um einfach rauszufinden, okay, was bedeutet denn die Lizenz jetzt, ohne diesen Boilerplate-Text zu lesen, in Realitas für mich? Was heißt das? Also wenn ich jetzt dieses Stück Software-Content verwende, welche Implikationen hat das für mich? Was darf ich damit machen? Creative Commons Share Your Work ist ein Online-Wizard, ähnlich wie da, hilft bei der Wahl der passenden Creative Commons Lizenz, das ist jetzt explizit nur für Creative Commons. Und das Schöne daran ist, am Ende kriegen Sie eben diesen Image-Tag, den können Sie sich dann einfach kopieren, der dann genau das aussagt, was Sie haben wollen, der dann eben auch zur passenden Lizenz direkt verlinkt. Also Sie müssen sich nicht noch irgendeine Seite ausdenken, wo das drinsteht, sondern der Image-Tag und der repräsentiert die Lizenz und dann ist das mit drin. Okay, wie finde ich sowas überhaupt? Das ist auch etwas, wo wir als DIPF im Rahmen des deutschen Bildungsservers relativ aktiv sind. Da gibt es die Elixier-Suchmaschine, es gibt das Portal OER-Info. Das heißt, irgendwie dem Riesenversuch zu sagen, ich mache einen zentralisierten Platz, an dem ich sowas finden kann. Ich meine, Google ist auch mit im Rennen und ist auch ein sehr starker Competitor. Nur das Problem, was man ja dann wieder hat, das hatte auch der eine Kommilitone gesagt, ist Vertrauen. Also, wie kann ich denn sicherstellen, dass Google auch, ich sag mal, Suchergebnisse höher wertet, die von Universitäten kommen, weil die einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen? Ja, gar nicht. Das interessiert Google nicht. Sie sagen dann, oh, das wurde oft irgendwie verlinkt und hat irgendwie andere Attribute aufgrund von Search Engine Optimization, die ich jetzt höherwertig setze. Ist natürlich die Frage, ist das jetzt hilfreich? Das ist dann der Punkt, wo man dann in diese Portale geht und dann sagt, ich baue eine Landkarte auf, in der ich verschiedene OER-Repositorien zusammenfüge oder aufgrund von Kontexten Navigationshilfen gehe, um dann eben CC-Search zu machen, um dann zu sagen, Google kann das auch, dann irgendwie in der Suche nach Bildern CC-Lizenz mit angeben, das ist da auch noch mit drin, das können die alle, dann machen alles das Gleiche. Ja, also auch YouTube macht das, Bildersuche, wie gesagt, von Google. Die sind alle auch mit diesen verschiedenen Lizenzen filterbar. Also es gibt die Option, nur dass sie es wissen. Es ist nicht so, dass man nicht finden kann. Wie gesagt, die Portale haben die Aufgabe, eben noch einen redaktionellen Teil abzubilden und zu sagen, wir wollen das noch bis zum gewissen Grad pflegen. Wir wollen einer gewissen Zielgruppe die Möglichkeit geben, diese Inhalte bei uns zu platzieren, um eben auch diesen Trust aufzubauen, zu sagen, das hat eine gewisse Sicherheit für denjenigen, der diese Inhalte findet, was gerade auch bei den Bildungsservern für die Lehrer relevant ist. Also es gibt die länderspezifischen Landesbildungsserver, das ist für jedes Land, zum Beispiel Hessen hat einen Landesbildungsserver, da können Lehrer draufgehen und können Lehrmaterialien, die offen sind, für sich herausziehen und eben im Schulkontext verwenden, ohne sich darüber Gedanken zu machen, passt das in mein Curriculum, passt das in mein Fach, darf ich das überhaupt verwenden? Also diese ganze Bürde von Lizenzleserei fällt einfach komplett weg. Und noch on top mit, das ist ein Inhalt, den du in deinen Unterricht auch einfach einbauen kannst, ohne drüber nachzudenken. Okay, wie finde ich denn dann überhaupt Inhalte? Denn es ist schön, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Dann gibt es dann den deutschen Bildungsserver, den wir hosten. Der ist bei uns in Berlin. Der dann die Aufgabe hat, die alle nochmal unter einen größeren Deckel zusammenzufassen, um unabhängig von den Ländern zu sein. Also wir sind unabhängig vom Bund, weil wir eine öffentliche Einrichtung sind. Ja, das ist ja das Wichtige von dem System in Deutschland. Die Länder haben ja ihre Hoheit und die wollen sie ja auch wahren. Ja, und der Bund will ja trotzdem irgendwie sagen, hier ist irgendwie ein Angebot, das ich machen kann. Deswegen kann der Bund nicht hergehen und sagt, es gibt den Bundesbildungsserver, weil das ist verboten, weil das ist Länderhoheit. Da kommen wir nicht dran. Okay, dann geben wir halt irgendwie Geld und dann gibt es halt irgendwie eine Non-Profit-Organisation, wie zum Beispiel das DIPF, das sagt, hier ist ein Bildungsserver. Top. Also das heißt, da werden dann auch nochmal Inhalte gemacht. Und dann wird oft halt diskutiert, welche Informationen tauscht man gegebenenfalls aus. Ja, es kann ja curriculumspezifisch sein, aber keine Ahnung, eine Matheaufgabe oder Erklärinhalt zu quadratischen Funktionen, das ist jetzt nicht länderspezifisch. Das passt in jedes Curriculum, weil das wollen wir in der Schule halt einfach jedem beibringen. Period. Brauchen wir nicht drüber reden. Wann das ins Curriculum kommt und an welcher Stelle vielleicht, das ist länderspezifisch, aber dass es kommt, ist klar. Okay. Die Verwendung ist per Default frei. Typischerweise, wie gesagt, Default Nennung der Autoren, wie in wissenschaftlichen Texten üblich, ich habe 4 Ausrufezeichen, einfach um die Bedeutung hier nochmal zu tragen. Wenn Sie einen wissenschaftlichen Text schreiben, müssen Sie den Autor nennen. Wir sind echt böse, wenn Sie das nicht tun. Nicht alle erlauben Modifikationen und es gibt Abhängigkeiten, die man betrachten muss. Das heißt, hier ist eine entsprechende Matrix. Wenn ich eben verschiedene CC-Lizenzen habe und zusammenmische, gilt typischerweise die restriktivere von beiden. Also ich kann nicht einfach hergehen und sagen, okay, da ist eine Public Domain und da ist irgendwas, was Share-alike und Non-Commercial ist. Dann kann ich nicht hergehen und sagen, ich verkaufe das, weil das ist Non-Commercial, weil die trifft, die gewinnt. Das ist auch wieder abhängig, ob Sie jetzt eine Zusammenstellung machen. Also ich nehme Inhalt von dem und Inhalt von dem. Oder ich mache eine Collage. Ich nehme irgendwie Inhalte, lege sie übereinander. Weil dann ist das immer eben die restriktivste Lizenz, die dann gewinnt. Und die Lizenz, unter der sie dann die eigene Arbeit stellen, also das, was sie gemacht haben, dieses Zusammenstellen oder diese Collage erstellen oder Inhalte hinzufügen, das obliegt einer anderen Lizenz. Das heißt, es ist ein riesengroßes Lizenzdecking, was da irgendwo passiert. Wie gesagt, wenn man das wirklich ad absurdum treiben würde, würden hier nur noch Lizenzen durch die Gegend fliegen. Also irgendwelche Marker mit wer, was, wann, wie, wo, auch mit Quellen gleichermaßen, ist nicht zielführend. Generell Angabe der Autoren, immer am Bild, das ist das Beste, was ich Ihnen mitsagen kann, schreiben Sie immer an der Stelle, wo es herkommt, deswegen ist auch in meinen Folien immer so Bild und dann Quelle und nicht irgendwo kreuz und quer verteilt, es sei denn, wie bei Wiley und Fair-Initiative gibt es einmal ein großes Zitat, das heißt, alles kommt dann eben inhaltlich orientiert an davon. Machen Sie das, tut nicht weh. Welche Form Sie davon nehmen, also Wikipedia hat ja auch so diese schöne Hilfe mit, wenn man es runterlädt, mit übrigens, Sie müssen den Autor angeben, zeigt mir wie, klickt drauf, gibt so ein Ding. Kann man sich jetzt drüber schreiben, ob man wirklich alles davon angeben muss? Viele sagen ja. Ist offene Diskussion, da streiten sich auch viele drüber, in welchem Grad und Detailgrad man das wirklich treiben muss, um sicher zu sein, dass man da nicht irgendwas falsch macht. Das ist eben dann auch das Problem oder Herausforderung von offenen Lizenzen. Okay. Open Source, auch ein Thema in dem Bereich, ist natürlich die Bereitstellung des Quellcodes eines Programmes, offensichtlicherweise. Dann gibt es die Open Source Initiative dazu, die OSI. Den Quellcode bearbeiten ist eben auch abhängig von der Lizenz. Das war das, was ich gesagt habe. Free and Open Source Software ist nicht Open Source Software. Wie gesagt, der Microsoft Code fällt genau unter diesen Kontext. Es gibt noch viel, viel mehr, die das haben. Und sie haben eben auch sehr, sehr viele Plattformen, die das unterstützen. GitHub ist ein Beispiel. Ich glaube, das kennt inzwischen jeder. Atlassian ist so, wird schon weniger. Und Source Movement hat, glaube ich, heute keiner mehr gehört. Gibt aber auch. Ja, das sind so über die Jahre hinweg, wie sich das entwickelt. Das sind eben Unterschiede. Bitbucket gibt es auch noch. Es gibt unendlich viele, die das gleiche Prinzip mehr oder weniger. GitLab ist eben wie GitHub auch eins, das Sie verwenden können. Es gibt verschiedene Finanzierungsprojekte, um das entsprechend zusammenzutragen. Und da gibt es verschiedene Herausforderungen, die Sie entsprechend erfüllen müssen, wenn Sie, Open Source Software vertreiben wollen. Okay, Free Redistribution, Source Code Included, Allow Modifications and Derivations, Integrity, No Discrimination, License Must Not Restrict, Other Software, bla bla. Es gibt sehr, sehr viele Kriterien, je nachdem, in welche Open Source Definition Sie hineingehen. Und das ist quasi, wenn das alles zutrifft, dann nennen wir es Open Source, sagt opensource.org. Fragen Sie jemand anderen, kriegen Sie eine andere Definition. Also, ob das Freedom Redistribution und der Open Source fällt, da kann man sich drüber streiten. Auch toll ist dieses License Must Be Technology Neutral. Das finde ich auch total toll. Ich habe ein Stück HTML-Code. Es muss HTML-Code unabhängig sein. Ja. Okay. Und dann sind wir genau bei der nächsten Thematik, das letzte Thema für heute, Metadaten. Metadaten beschreiben Informationen, Attribute, Eigenschaften über andere Daten, Objekte, Inhalte, you name it. Das ist ultimativ wichtig, wenn wir über Standardisierung sprechen. Wir können nur der Standardisierung sprechen, wenn wir wissen, worüber wir reden. Also müssen wir definieren, worüber wir reden, also Metadaten. Damit wir dann Austauschformate darauf definieren können, es wäre schon mal ganz praktisch zu wissen, hey, das ist ein JPEG-Bild, das hilft, brauche ich keine PNG-Kodierung draufwerfen, weil das wird nicht funktionieren. Und vielleicht irgendwie sowas wie Vokabulare zu definieren. Das ist gerade auch im Go-Inter-Kontext ein Beispiel gewesen. Wenn ich einen Inhaltssatz habe, den ich an Vokabular zuweisen will, dann hängt das davon ab, aus welchem Kontext zu kommen. Wenn ich sage, das ist ein Fluss, dann hängt es sehr stark davon ab, aus welchem Kontext sie kommen. Ein Physiker hat eine sehr, sehr eigene Interpretation davon, ein Geologe hat eine leicht andere und ich sag mal, ein Sozialwissenschaftler vielleicht nochmal eine dritte, die auch wieder was anderes bedeutet. Wichtig, die dienen meist einer Kategorisierung, was ein Riesenproblem ist. Taxonomien wurden darauf gebaut, ich will irgendwas eingruppieren. Da gibt es die Biologen, die da durchaus sehr, sehr erfolgreich mit sind und dann an irgendwelche Grenzfälle kommen und sagen, ah, das ist eine Ausnahme. Die Frage ist, wie oft kommt es dann, ah, das ist eine Ausnahme, wie oft kommt das vor? Und wie erkläre ich übrigens, dass das eine Ausnahme war, dass das nicht schlimmer wird? Das kommt eben ursprünglich aus diesem Informationsmanagement-Bibliothekswesen, dass man das kleine Problem hat, dass man ein physikalisches Objekt hat, das man irgendwo hin tun muss und ich würde es gerne wieder finden. Es ist hilfreich, super. Es ist extrem hilfreich zu wissen, wo ich hingehen muss, um es zu finden. Wir in der Informatik und in den digitalen Systemen sind damit ja nicht beschränkt. Ich kann ja ein physikalisches Objekt an vielen Orten haben und ich kann viele Wege dahin definieren. In einem Raum kann ich das nicht, kann ich rein zufällig noch eine neue Tür reinmachen. Das wird schwierig. Es geht zwar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das mal so nebenbei mache. Auch nicht, wenn ich jetzt hinter dir eine Tür reinziehe, heißt nicht, dass die irgendjemand auch sinnvoll benutzen kann. Und da kommt das ursprünglich her und das sind die meisten eben, wir versuchen zu standardisieren, zu kategorisieren und eben diese Austauschformate zu machen. Ist das ein Buch? Bücher gehören in das Regal. Ist das ein, gehört das als ein Auszug? Dann ist das vielleicht etwas, das in das Auszugregister gehört. Übrigens ist aktuell Bestandteil der Vorlesung, dann muss es in den Handapparat. Ja, also das ist hier, was Bibliotheken dann typischerweise draus machen. Okay. Wenn wir über Metadaten sprechen, im Kontext lernen, ich will es mal ein bisschen einfacher machen. Weil ganz allgemein können wir die Frage, glaube ich, nicht gut beantworten, aber im Kontext vom Lernen. Welche Eigenschaften sind denn notwendig? Was geht Ihnen da durch den Kopf? Florian, du bist raus. Du darfst nicht. Tatsache, du kennst die Antwort. Ja?
Wer, was, wie?
Wer, was, wie?
Ja, also wer hat gelernt, was hat er gelernt und womit?
Okay, ja. Das ist ja mehr aber so aktionsbeschreibend. Und wie beschreibst du dann wer und wie beschreibst du was und wie beschreibst du das wie? Also es ist ja quasi Meta-Meta. Also wir sind ja dabei zu sagen, okay, das ist jetzt dieser Foliensatz. Welche Attribute, Eigenschaften sind wichtig? Also wer, was, wie? Also wer, Daniel Schäffner, was, Foliensatz, wie, Vorlesung? Ja? Okay.
Zusätzlich geändert ist wahrscheinlich sehr wichtig. Revision.
Gehört das zusammen? Ist das unabhängig? Okay. Weitere Idee? Wer, was, wie?
Sprache. Irgendwie
Thema,
ob man es wiederfinden kann.
Thema? Ja, ist ein Brainstorm. Ja.
Vielleicht Quelle, also Autor, wer das war, Kontaktpersonen, die man ansprechen kann für diese entsprechende.
Also Autor und Kontaktperson, als also geschrieben habe ich und zuständig ist Feuern, das ist okay. Florian, was willst du noch mal machen?
Was noch mal?
Notwendig, für Kontext lernen.
Für Kontext lernen, notwendig ist auch immer Ort und Zeit.
Ja.
Ganz trivial, weil wenn wir nicht wissen, dass das gerade erst ist, sondern 200 Jahre alt, dann könnten wir vielleicht sagen, das ist vielleicht nicht mehr so relevant.
Aber modifiziert wurde es heute. Ist okay. kann ich ja machen. Ja?
Der Rahmen, in dem das Lernen oder in dem die Folie benutzt wurde?
Ja.
Vielleicht so eine Art Level, also wie schwer dieser Stoff ist.
Oh, okay.
Vielleicht, dass man so nach Beginnerstoff suchen kann.
Wie würdest du das jetzt kategorisieren, so jetzt den Foliensatz bisher? Jetzt einfach nur mal so aus dem Bauch raus, weil ist das echt ein schweres Thema, aber ja.
Raus auf die Straße in Frankfurt und greife mir einen Passanten und frag den, war das jetzt leicht?
Wenn wir den Kontext, ist das eine Mastervorlesung?
Ist das eine Mastervorlesung hier, ja? Ich gehe schwer davon aus. Aber Informatik dann?
Informatiker, ja. Wahrscheinlich noch, wie viel anderes Wissen man braucht für das.
Also Abhängigkeiten?
Ja.
Okay, ja. Noch irgendwelche Ideen?
Anzahl der Folien.
Anzahl der Folien, ja. Ja. Nicht falsch. Könnte relevant sein. Okay, da die Metadaten dafür ja verwendet werden, um Inhalte zu finden, auch also maschinenlesbar zu machen, damit eine Suchmaschine vielleicht auch irgendwas damit anfangen kann, wonach würden Sie denn noch suchen? Vielleicht fragen wir mal so rum. Ich meine, Seitenanzahl ist durchaus hilfreich, weil wenn ich es gefunden habe, würde ich gerne wissen, wie lange werde ich damit beschäftigt sein. Da können mir Folien helfen, das abzuschätzen.
Schlagwörter.
Schlagwörter. Also Schlagwörter, Beschreibung oder sowas, ne? Kurzbeschreibung vielleicht. Noch mehr Ideen? Wenn nicht, dann zeige ich mal Lom und hört die Welt wieder auf. Na gut, okay. IEEE Lom. Lom steht für Learning Object Metadata, wurde vorgestellt von der IEEE 2002 und ist eine Schemabeschreibung, die sich in nicht wenige Kategorien unterteilt. Okay, was ist das Kernprinzip? Das hatte Florian mal für mich sehr, sehr passend zusammengefasst. Das ist die Beschreibung alles oder nichts mit beliebigen Variationen zwischendrin. Alles ist ein Lernobjekt. Alles ist ein Lernobjekt. Punkt. Ich kann alles mit LOM beschreiben, wenn ich das möchte. Ich kann die beliebig schachteln, ich kann sie beliebig komplex machen, ich kann ein komplettes Curriculum als ein Lernobjekt beschreiben, ich kann diese Folie als ein Lernobjekt beschreiben, ich kann dieses Zitat da unten als ein LOM beschreiben. Ich kann hier alles machen.
Ich selbst auch. Das ist ja im Standard explizit erwähnt, auch Personen zählen als Lernobjekte.
Ja, ich bin offensichtlich ein Lernobjekt. Gut. Es gibt, ich gehe es trotzdem mal ein bisschen durch. Es gibt verschiedene Kategorien von General, Lifecycle bis hin zu Rechten und Klassifikation. Klassifikation ist die letzte Obermenge. Das heißt generell, wir finden den Titel. Ich lese es vor, deswegen. Titel, Sprache, Beschreibung, Schlagwörter, Abdeckung, Themenabdeckung, Coverage, Struktur und Aggregation. Aggregation ist dann da, wo es anfängt, rekursiv zu werden. Lifecycle. Welche Version? Was für einen aktuellen Status? Ich finde gerade die 3 nicht. Das ist immer so, die Sortierung von dem Ding ist ein bisschen komisch. Da. Metadaten. Das ist meine Lieblingskategorie. Natürlich kann ich über Metadaten auch Metadaten ansammeln. Also wenn, Sie sehen hier überall die 0-1-Relation. Also in den meisten, es gibt auch 0 Stern. Das heißt natürlich, Sie müssen auch irgendwo hinschreiben, welche Metadaten gibt es denn jetzt eigentlich. Und damit haben Sie Metadaten geschaffen. Und da Sie über diese Metadaten sprechen, das ist da, wo es anfängt, rekursiv zu werden. Also Metadaten in Identifier zu Ressourcen, zur Relation, die übrigens wieder zurückgehen zu da, wo ich herkam. Also die Relation verknüpft dann alles miteinander. Okay, technisch, welches Format, Location, Platform Requirements, Duration, also wie lange dauert das? Size könnte dann irgendwie so diese Seitenanzahl zum Beispiel sein. Das hängt sehr vom Kontext ab. Educational finden wir Interaktivitätstyp oder Level. Typical Age Range sehr, sehr verschiedene Typical Learning Time, sehr, sehr unterschiedliche Punkte. Hier nochmal explizit die Rechte, die man nochmal abfassen kann. Dann kommen wir zu der Relation selber, das ist die Nummer 7. Ich kann das natürlich entsprechend auch alles irgendwie noch zusätzlich annotieren, weil es langt ja nicht, dass ich schon genügend optionale Felder habe. Es gibt noch das freie Feld mit Strag ein, was du möchtest. Und ein großes Klassifikationsfeld, was dann eben in eine Taxonomie geht. Also wir haben ein riesengroßes Netzwerk, was ich selbst referenzieren kann. Und am Ende haben wir irgendwo einen Pfad, der entsprechend irgendwo abgeht und sagt, okay, das landet in irgendeiner Taxonomie. Und wichtig daran ist es, also Sie nennen das zwar Taxonomie, aber wichtig ist, hier ist eine Null-zu-Stern-Relation bezüglich des Taxonomie-Pfades. Also ich kann mehrere Wege in einer Taxonomie haben, um das Ding zu repräsentieren. Ich würde das ja Ontologie nennen, aber mich hat keiner gefragt. Weil es mehrere Wege zum selben Inhalt gibt. Also das ist irgendwie so, naja gut. Es ist eine Frage, wie man es halt definiert und wovon man loslegt. Okay. Was man auch hier sieht, ist zum Beispiel, Requirements sind noch abgebildet. Also was brauche ich? Das kommt hier aus dem Technischen. Und wie gesagt, diese Relationen bedingen ja mehr oder weniger auch, sich auf andere Ressourcen zu beziehen, die dann wieder unter LOM liegen. Das heißt, ich kann mir da ein wirkliches Netzwerk von Informationen und Wissenslernobjekten bauen. Das, was man typischerweise findet, ist dann zu sagen, okay, das fasst mehr oder minder alles ab. Ich definiere mir mal ein paar Regeln, auf die ich sage, okay, in meinem Kontext werden folgende 10, 20, 15, 47 Metadaten erfasst, die ich entsprechend immer da drin vorhalte. Es ist nicht so, dass dann jeder sagt, ich habe alles davon, sondern man nimmt irgendein Subset und man einigt sich darauf, dass in einem gewissen Repositorium eine gewisse Menge von Informationen vorliegt. Typischerweise ist General allumfassend und Technical ist meistens auch allumfassend, weil das technisch kann man die Informationen automatisiert rausheben und General ist so, okay, ohne einen Titel, ohne eine Sprache wird es echt schwierig und ohne vielleicht eben auch einen Contributor, der im Lifecycle drinsteht, werde ich auch nicht wirklich weiterkommen, weil dann weiß ich auch nichts drüber. Das ist so dieser Common Sense, der dann kommt. Und eine andere Herangehensweise hat die Dublin Core Metadata Initiative. Dublin Core heißt das, weil das Core-Team sich in Dublin in Ohio 95 getroffen hat. Fun Facts an der Seite mal, dass man das erzählt hat, um entsprechend die Attribute nach dieser Spezifikation, die habe ich jetzt aus Wikipedia genommen, stehen da aber in längerer, ausführlicher Form nochmal drin. Ich habe das auch abgeglichen, dass das stimmt. Indem man dann sagt, okay, das sind die Must-Have-Attribute, um einen digitalen Inhalt abzubilden. Das ist das, was sie sagen. Also es gibt einen Contributor, es gibt Coverage, Spatial or Temporal, Topic of the Resource, quasi, was bildet es denn eigentlich ab? Creator, also wer war denn ursprünglich hauptsächlich verantwortlich dafür und wer hat denn später noch was dazu gemacht? Also Contributor ist später hinzugekommen. Date, wann? Description, an account of the resource. Format, File-Format, physikalische Information, Buch, keine Ahnung. Ein Identifier. Irgendwas, das ich sagen kann, es ist irgendwie eindeutig, dass ich das finde. Sprache, Publisher, wer hat es veröffentlicht? Relation, welche Ressource ist dazu in Bezug? Rechte, Quelle, also wo kommt es her? Welche Quellen nehme ich? Also nicht Source im Sinne von Source Code, sondern wer hat das erste Mal das gesagt und ich beziehe mich darauf. Subject, worum geht's? Titel und Typ. Und jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Das soll eigentlich alles drin vorkommen. Und alles kann beliebig oft vorkommen. Also, das ist dann klinischer Abschluss. 1 plus. Nee, nicht klinischer. Plus-Operator. Anyway. Das heißt, es kann mehrere Contributors geben. Es kann mehrere Coverages geben. Es kann mehrere Dates geben. Es kann mehrere Formate geben. Es kann mehrere Publisher. Relationen kann es offensichtlich sehr, 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 sehr viele geben. Und dann geht es dann natürlich dann los, okay, wenn ich jetzt mehrere Daten habe, also dann, wenn irgendwas mit dieser Ressource passiert ist, Was ist denn dann das, also Erstellungsdatum wird wahrscheinlich das erste sein und das letzte Modifikationsdatum das letzte, also das neueste Datum, das ich finde. Stimmt das so? Wo kann ich denn dann irgendwo noch annotieren, dass ich jetzt irgendwie so ein Major Change, mache ich dann eine neue Lernressource? Oder, also das sagt ja nur darüber aus, was Sie brauchen. Das sagt ja nichts darüber aus, welches Sie jetzt nehmen. Die Dublin Core hat das große, große Ziel, immer mehr darüber zu diskutieren, was kann ich denn noch weglassen? Sie haben diesen Minimierungsaspekt. Also sie versuchen immer weniger Attribute zu haben, weil es natürlich schwierig ist zu sagen, okay, Creator, Contributor, muss ich die auseinanderhalten? Ich könnte auch einfach sagen, der erste Contributor war der Creator. Ist möglich. Es ist eine Frage der Konvention, die man da noch einzieht. Wo man aber sagt, ja, aber es könnte ja zwei Creator gegeben haben. Und die sind gleichwertig, weil ich habe das in Kollaboration mit einem Kollegen gemacht, dann waren wir beide Creators. Und dann ist er nicht Contributor. Deswegen ist das drin. Okay. Wie gesagt, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Varianten. Die sind auch entsprechend unterspezifiziert, wie das anzugeben ist. Welche Attribute dann zu erwarten sind, was da drin stehen soll. Es gibt auch verschiedene Relationstypen, die man noch einführen kann. Es gibt auch verschiedene Dateitypen, Inhaltstypen, Formattypen. Das ist extrem flexibel auch an dieser Stelle. Aber man sagt, okay, das ist das minimale Set, das man angeben soll. Basierend auf der Dublin Core wurde auch die Data Documentation Initiative noch gemacht. Das ist der DDI-Standard, der auch viel in den Sozialwissenschaften noch aktiv ist, wo man dann sagt, okay, der ist damit aufgegangen, weil für jede Bibliothek passt das auf jeden Fall. Ist wunderbar, kann ich das irgendwo verankern. Und habe aber noch weitere Attribute, die ich auch suchbar haben möchte. Naja, nur weil ich ja irgendwo in der Lage bin, ein Subject oder ein Coverage zu definieren, ich könnte ja noch einfach sagen, ich schränke noch ein, was diese Coverage heißt. Und das ist das, was dann DDI noch bietet oder was dann in WorldCat und Konsorten dann auch noch zum Tragen kommt. Und die Herausforderung ist natürlich, eine umfassende Beschreibung der Objekte zu geben. Und ich hatte da mal dieses schöne Beispiel, ich gebe das glaube ich auch nie wieder auf, das letzte Abendmahl. Das ist ein wunderschönes Bild. Hat glaube ich auch keiner irgendwelche Bedenken daran, dass das ein wunderschönes Bild ist. Das ist wirklich gut gemalt. Und jetzt ist es so, wir reden über Kontext. Ich kann die Lernressource wunderbar beschreiben. Kann ich wunderbar machen. Das ist das Bild, hier, da, geschrieben von, da, da, da. Wird verwendet in Computergrafik, wird verwendet in Theologie, wird verwendet in Historie, wird verwendet in Sammlungen von Gemälden in der Welt, wird verwendet in, wunderbar. Ich habe extrem viele Relationen, die ich dann auch nicht mehr brauche. Und das ist wirklich dieses Problem der einheitlichen Beschreibung von Objekten, liefert mir noch nicht das, was ich brauche, weil ich habe diesen Kontext, diesen Purpose hinten dran, den ich auch irgendwo mitgeben muss. Was wir Informatiker ja gerne erreichen wollen, ist, dass wir das nur einmal beschreiben, weil das ist, wäre sonst irgendwie sinnfrei. Also ich kann dem Ding irgendwie eine eindeutige ID geben, kann dann auch sagen, okay, da kommen alle notwendigen Basismetadaten her, aber ich will das jetzt nur noch da reinpluggen und dann ist das gut und ich will mir da keine Sorgen mehr drum machen und ich will es nicht nochmal beschreiben. Aber ich bin kein Theologe. Also der Kontext ist zwar drin, aber irgendwie doch nicht drin. Also das macht es sehr, sehr schwierig. Und das ist dann auch das Problem, wenn wir nach Schlagwörtern suchen. Ne? Also Keywords oder Descriptions, die ich geben soll für das letzte Abendmahl. Kann ich gerne irgendwie eine theologische Abhandlung in Kurzform in die Beschreibung reinmachen und sagen, Abbild Jesu und hat man nicht gesehen mit seinen Jüngern hinten dran. Kann ich alles machen, wunderbar. Ist für mich im Kontext der Computergrafik mit Erklärung, wie vielleicht Perspektive funktioniert, vollkommen irrelevant. Aber mit dem Bild kann ich das erklären. Oder Farbgebung oder you name it. Das ist kontextabhängig. Das heißt, es ist auch fachspezifisch, was Sie dann beschreiben. Und wenn ich dann noch anfange, das zu übersetzen, wird es dann noch mal schlimmer. Also ich meine, es gab mal diesen Trend in der Informatik, alles ins Deutsche zu machen, ne? Mit dem Kellerautomaten, ne? Und Stapel und hat man nicht gesehen. Kann man machen. Aber irgendwie hat es sich nicht etabliert. Und irgendwie ist es dann auch, ja, ich kann halt hergehen und ein Bildelement beschreiben, aber wenn ich vom Pixel rede, wissen wir alle, was ich meine. Also es hat sich durchaus etabliert und das ist fachspezifisch. Und dann auch geregelte Angaben. Ich habe hier das Beispiel zu Autoren, da können Sie, kann man sich registrieren im ORCID, da gibt es eine generelle ID, die referenziert eine Person dann eindeutig. Ist aber auch so ein, hey, ich hätte gern so eine ID-System, anstatt hier hast du ein ID-System. Ist auch wieder so, ja schön, ja, aber kennen Sie das? Wahrscheinlich wussten Sie noch nicht mal davon. Kann ich das auch irgendwo dann wieder angeben oder muss ich schon wieder meinen Namen reintragen? Jetzt hat schon wieder jemand meinen Titel vergessen und hat mal wieder Vorname mit Nachnamefeld vertauscht und dann gibt es noch Doppelnamen und Doppelvornamen und dann wird das, explodiert das Ganze in Komplexität und dann, okay, ich muss ein Formularfeld dafür definieren, das dann sämtliche Variationen abfasst und eigentlich wollte ich nur sagen, irgendeine ID, die eindeutig weltweit ist. Das wäre so total toll. Und was wir natürlich dann eben irgendwo brauchen, was eine Herausforderung ist, ist eben die Beschränkung des Suchraumes. Also ich habe kein Problem damit, eben dieses Lernobjekt zu beschreiben mit allen Relationen und allen Quellen, die dazu gehören und irgendwo zu sagen, es ist, aber ich muss ja dann auch sagen können, aus der Warte der Bildungsinformatik für die Erklärung von Metadaten verwende ich dieses Bild, um zu zeigen, wie schwierig es ist, Metadaten für ein Lernobjekt zu beschreiben, weil auf einmal dieses Bild ein Lernobjekt in Bildungsinformatik geworden ist. Das will ich einschränken. Also ich will diesen Pfad wiedersehen. Ich meine, es kann ja interessant sein zu wissen, was die Theologen darüber denken, aber das ist nicht das, was ich mit meinem Kontext erreichen möchte. Wie schränke ich den ein? Sie finden das letzte Abendmahl und Sie fragen sich, was will ich damit? Ja, ist ein Bild, schön. Wurde verwendet in 2 Milliarden Quellen. Wunderbar. Ich brauche also diese Inhaltsselektion, damit ich dann auch sagen kann, okay, das ist der Inhalt, den ich haben möchte. Und dann komme ich natürlich wieder zu Anwendungsszenarien. Wann brauche ich das denn eigentlich? Ich brauche das ja auch nur in ausgewählten Fällen. Das ist ja kein generelles Ding. Ja, wieder in diesem Lizenzmodell zurück. Okay, darf ich das überhaupt machen? Steht unter CC-Lizenz. Sieht man ja. CC BY SA 4.0. Also ich darf es verwenden. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich diesen Anwendungskontext generieren? Und dann sind Sie bei der großen, großen Problematik, die man nun mal in der Welt der Metadaten hat. Wir können gerne versuchen, alles zu beschreiben. Wir wollen alles beschreibbar haben, damit Maschinen irgendwas automatisch mit tun können. Dann haben wir die ganze Welt beschrieben und stellen fest, wir sind irgendwie auch nicht besser geworden, weil wir jetzt davor stehen, dass es halt nicht nur analog die Welt vollständig ist, sondern digital auch vielleicht auch noch. Und dann finde ich in beiden nichts mehr. Nicht einfach. Ideen willkommen. Ich habe ein offenes Ohr und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.